Israel hat jedes einzelne der 35 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise oder ganz zerstört. In keinem einzigen Fall gibt's glaubwürdige, unabhängige Berichte, dass da irgendwo eine Hamas-Kommandozentrale drunter gewesen sein soll. Journalismus, der sich von Kriegsparteien vereinnahmen lässt, wird im schlimmsten Fall eben selbst Teil von Kriegspropaganda. Und Journalisten, die ihrer Rolle als kritische Wächter von Politik und Macht nicht gerecht werden, die werden eben schnell zu deren Erfüllungsgehilfen.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Baruka vor Ort.
Vielen Dank für die nette Vorstellung. Wenn man sich so seit 2,5 Jahren im Israel-Palästina-Diskurs in Deutschland bewegt, ist man so viel Nettigkeit immer gar nicht mehr gewöhnt. Vielen Dank auch an euch, dass ihr alle gekommen seid, gerade auch bei dem schönen Wetter, euch jetzt hier in diesen abgedunkelten Raum begeben habt, um über so unschöne Themen mit mir zu sprechen. Einmal die fürchterliche Gewalt in Gaza und anderen Teilen der Region, die wir alle seit 2,5 Jahren erleben. Und das andere unschöne Thema ist der Zustand unseres Mediensystems. Und vor allem wollen wir darüber sprechen, was die beide miteinander zu tun haben, welches folgenreiche Verhältnis die beide miteinander eingegangen sind, diese Themen. Und damit dieser Abend nicht noch bedrückender wird, als er eh schon ist, habe ich mir mal was anderes überlegt. Und zwar habe ich den ganzen Vortrag mal in Form von Memes mitgebracht, auch damit für jeden was dabei ist. Hier so ein paar Outtakes, die es nicht mit reingeschafft haben. Diese Memes haben übrigens auch noch einen ganz praktischen Nutzen. Und zwar helfen sie mir, immer wieder zurück zum Thema zu finden. Zum Beispiel dieses Bild von diesem Geisterfahrer erinnert mich daran, an die drei Punkte, die ich mit euch sprechen will. Der erste ist, wann, wie und wo ist Journalismus seit dem 7. Oktober eigentlich falsch abgebogen? Der zweite ist, wer sitzt da eigentlich am Steuer und was hat ihn zu dieser Geisterfahrt gebracht? Und der dritte Punkt, und vielleicht ist der wichtigste, was können wir tun, um ihn wieder zurück in die richtige Spur zu bringen? Ich bin übrigens Fabian Goldmann, das habt ihr ja schon erfahren, Journalist, in letzter Zeit irgendwie vor allem Medienkritiker geworden, schreibe seit 15 Jahren für alle möglichen Medien, große, kleine, etablierte, alternative, auch für viele Medien, die ich heute kritisiere, deshalb muss ich vielleicht eher sagen, ich habe mal für die geschrieben. Ihr kennt mich vielleicht von Insta oder von meinem Blog Chantal und die Scharia oder aus meinem gerade erschienenen Buch Staatsräson-Funk, deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Vielleicht kennt ihr mich aber auch aus Tweets vom Sprecher der israelischen Armee, Ariel Sharus Shalika. Dessen Armee hat nämlich nicht nur in den letzten 2,5 Jahren über 250 Medienschaffende in Gaza und im Libanon auf dem Gewissen, sondern diffamiert auch in Deutschland eifrig Journalisten und Journalistinnen. Und trotzdem ist er nach wie vor ein beliebter Gast in Medien, in Politik und sonst überall. Also wenn ihr irgendwie von öffentlichen Geldern abhängig seid oder nicht im nächsten Verfassungsschutzbericht auftauchen wollt, wäre jetzt eure letzte Chance zu gehen. Chance vertan. Aber im Ernst, also auch darüber, welche Folgen solche Diffamierungen für den Journalismus haben, darüber will ich mit euch heute sprechen. Vorher will ich euch aber noch was anderes erzählen, nämlich wie ich zum Thema kam. Und da hilft mir netterweise Herr Shalika, denn mit einer Sache hat er nicht völlig Unrecht. Und zwar schäme ich mich tatsächlich ein bisschen, und zwar für viele meiner Journalisten, Kollegen und Kolleginnen. Denn als ich nach dem 7. Oktober in den Wochen und Monaten danach so die Zeitungsseiten aufgeschlagen habe und den Fernseher eingeschaltet habe, vor allem aber über die Timelines gescrollt bin, da ging es mir vielleicht auch wie vielen von euch, habe reagiert mit Fassungslosigkeit, mit Unglauben. Ich stieß da auf Nachrichten, die wirkten, als seien sie einfach aus einem Telegram-Kanal der israelischen Armee kopiert. Man stieß auf Euphemismen über Schutzzonen, begrenzte Gegenschläge, präzise Operationen auf mysteriöse Explosionen, bei denen irgendwie immer wieder die Täter fehlten und bei denen Palästinenser scheinbar einfach so ums Leben kamen. Man stieß auf immer neue Hamas-Kommandozentralen, die zuverlässig immer dort auftauchten, wo Israel gerade die Bombardierung von einer Schule oder Krankenhaus rechtfertigen musste. Man stieß auf die immer gleichen Floskeln von Schutzschilden, Selbstverteidigung, Israels Kampf gegen die Hamas selbst noch zu Zeitpunkten, als eigentlich alle führenden Experten, Menschenrechtsorganisationen dieser Welt längst von einem Genozid an der palästinensischen Zivilbevölkerung sprachen. Man stieß auf Einseitigkeiten, auf Irreführung, auf Fake News, nur auf eine Sache, da stieß man leider immer seltener, nämlich auf guten Journalismus. Und auf noch eine Sache stieß man immer seltener, und das war Kritik an all dem, Denn auch viele sonst kritische Stimmen, die waren auf einmal irgendwie verstummt. Und so dachte ich mir, naja gut, dann musst du es halt machen. Dann habe ich ungefähr ein Jahr in verschiedenen Bibliotheken verbracht und dieses besagte Buch geschrieben. Und dabei war mir auch wichtig, nicht einfach nur so ein paar krasse, zugespitzte Takes rauszuhauen. Also das auch, aber das eben auch alles gut empirisch und systematisch anzugehen. Ich habe über 10.000 Beiträge von Bild, Spiegel, Tagesschau, Taz und Zeit untersucht. Ich habe hunderte Ausgaben von Nachrichtenmagazinen analysiert, 471 Sendungen der 20-Uhr-Nachrichten der Tagesschau geschaut. Dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, was auszuwerten. Dann habe ich nochmal 471 Sendungen der Tagesschau geschaut. Das hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, diesen Gong. Den höre ich immer noch manchmal im Schlaf. Ein paar von diesen Ergebnissen, die ich da gewonnen habe, die will ich euch heute vorstellen. Ich gucke mal kurz, wie es mit der Zeit ist. Naja, ist immer noch bei der Einleitung. Zurück deshalb zu unserem Geisterfahrer und den 3W-Fragen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Was hat er eigentlich für ein Problem? Warum macht er das? Und wie halten wir ihn davon ab? Um vielleicht zu erkennen, was das Problem bei der real existierenden Nahostberichterstattung ist, ist es gut, erstmal zu wissen, was Journalismus eigentlich im Idealfall sein sollte. In Journalismus-Handbüchern liest man zum Beispiel so Sachen wie Faktentreue, Perspektivenvielfalt, professioneller und präziser Umgang mit Sprache und Bildern, sorgsame Recherche, Quellenvielfalt, auch das Bereitstellen der notwendigen historischen, juristischen, politischen Kontexte eines Ereignisses und auch so Sachen wie gesellschaftliche Verantwortung, Missstände aufdecken, die Mächtigen kontrollieren, sowas. Soweit zumindest die Theorie, wie und ob Nahostberichterstattung in Deutschland seit dem 7. Oktober diesem Anspruch gerecht geworden ist, das will ich mit euch jetzt kurz anschauen. Kommen wir zum ersten Punkt, Faktentreue. Mit Schlagzeilen wie diesen machten ganz viele Medien weltweit am 10. Oktober auf. Schon mal zur Entwarnung für die, die die Story nicht kennen. Es ist komplett erfunden. Weder gab es 40 Babys, noch wurden die enthauptet. Die israelische Fernsehreporterin hat sich die Geschichte mehr oder weniger ausgedacht, worauf sie Verbreitung in der ganzen Welt fand. Präsident Biden hat sie erzählt, im Bundestag wurde es vorgetragen, in der Bild, bei Lanz, in der Taz stand es und. Und diese Geschichte, wie viele andere Fake News dieser Zeit prägten nachhaltig auch das Bild von den barbarischen Palästinensern, gegen die eigentlich jede Form der Gewalt recht sei. Was dieser Story allerdings fehlte, war das wichtigste Element für jeden Journalisten, nämlich irgendein Beleg. Im Gegenteil, schon am Tag der Veröffentlichung machten Reporter, die auch in dem Kibbutz, wo das stattgefunden haben soll, waren, darauf aufmerksam, dass das nicht stimmen kann. Wie gesagt, dort gab es keine 40 Babys, auch die anwesenden Soldaten hätten nicht davon gesprochen. Es gab keinerlei Spuren. Später hat auch die israelische Armee das ganz offiziell dementiert. Und kann man natürlich sagen, naja gut, jetzt so eine Fake News, das macht noch lange kein Medienversagen. Aber in meinem Buch habe ich Dutzende von solchen Falschmeldungen zusammengetragen über angebliche palästinensische Gräueltaten, über Hamas-Kommandozentralen, Hamas-Journalisten, Hamas-UNRWA-Mitarbeiter und vieles mehr. Und die fanden sich in den großen Leitmedien unseres Landes und mindestens genauso schlimm, sie wurden eigentlich bis heute nirgends richtiggestellt. Um hier bei Jonathan Frakes zu bleiben, es lassen sich natürlich nicht immer Wahrheit und Lüge so einfach auseinanderhalten. Manches ist auch einfach eine Frage der Perspektive. Und Perspektivenvielfalt und Ausgewogenheit, das ist nicht einfach so nice to have im Journalismus, was man mal machen kann, aber nicht muss, sondern das ist wirklich festgeschrieben im Medienstaatsvertrag, im Programmaufträgen, im Pressekodex, in Journalismushandbüchern. Und ich habe mir mal angeschaut, wie Medien diesen Anspruch gerecht geworden sind. Und dazu wollte ich unter anderem wissen, welche Stimmen in Deutschlands renommiertesten Nachrichtenformat zu Wort kommen und welche nicht. Spaß. Das sind alle israelischen und palästinensischen Repräsentanten, die in 15 Monaten in der Tagesschau zu Wort kamen. Ihr kennt vielleicht schon an der Menge israelischer Fahnen, dass es ein leichtes Übergewicht für die israelische Perspektive geben könnte. Um dieses Übergewicht nochmal deutlicher zu machen, habe ich die israelischen Vertreter mal blau eingefärbt und die palästinensischen grün. 136 Israelis zu 4 Palästinenser. Das ist die Perspektivenvielfalt in der Tagesschau. Der mit Abstand häufigste Gast war übrigens Benjamin Netanyahu. Für die von euch, die ihn nicht kennen, das ist von einer vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchter Kriegsverbrecher. Der war dort 63 Mal konnte da seine Statements abgeben. Und er allein bekam mehr Raum als alle Vertreter Palästinas, Libanons, Irans, Syriens, Jemens, der Vereinten Nationen und humanitärer NGOs zusammen. Ich habe mir noch viele andere Sachen angeschaut, zum Beispiel welche Experten werden in Tageszeitungen zitiert. Der eingangs erwähnte israelische Armeesprecher Shalika zum Beispiel wurde häufiger zitiert als alle palästinensischen Repräsentanten zusammen in Tageszeitungen. Auch Talkshows habe ich mir angeschaut, da habe ich das Ergebnis für euch mal kurz und plakativ in einem Meme festgehalten. Im Buch ist es ein bisschen differenzierter. Aber zumindest in den ersten Wochen war das Bild in deutschen öffentlich-rechtlichen Talkshows tatsächlich so. Es gab Sendungen, da haben wirklich alle Gäste, inklusive dem Moderator oder der Moderatorin, die offizielle israelische Perspektive vertreten. Ja, so viel zur Ausgewogenheit. Bei Spider-Man ist es ja ähnlich wie im Journalismus auch. With great power comes great responsibility. Aus großer Kraft erwächst große Verantwortung. Und zu dieser Verantwortung gehört auch ein gewissenhafter Umgang mit den richtigen Worten, der richtigen Sprache. Ja, Sprache ist, ich sage, eines der wichtigsten Instrumente im journalistischen Handwerkskoffer. Allein die Entscheidung, welche Begriffe man für bestimmte Sachen verwendet, kann darüber entscheiden, welchen Eindruck man beim Publikum erweckt. Sage ich jetzt Geflüchtete oder illegale Migranten, schreibe ich von Ehrenmord oder Familiendrama. Umso wichtiger ist also ein professioneller und präziser Umgang mit Sprache. Und in der Realität unserer Berichterstattung über Israel-Palästina haben sich gänzlich unterschiedliche Begrifflichkeiten etabliert. Und welcher wann angewendet wird, das entscheidet sich nicht so sehr anhand des Ereignisses, anhand der Tat, sondern vielmehr anhand dessen, wer der Täter ist. Also konkret, wenn Israel zu Gewalt greift, Angriffe fliegt, dann wählen Medien häufig so eine euphemistische und kontextualisierende Sprache. Evakuierung, Schutzzonen, begrenzte Bodenoperationen, präziser Spezialangriff. Wenn Israel hingegen angegriffen wird, wählen Medien häufig so eine dramatisierende Sprache. Beispiellos, brutal, barbarisch. Manchmal gibt es diese doppelten Standards sogar in einer einzigen Überschrift. Zum Beispiel in dieser Spiegelschlagzeile vom 25. September 2024. Hier mit Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele waren hunderte israelische Angriffe in den zwei Tagen zuvor gemeint, die über 500 Menschen das Leben kostende, die meisten nach offiziellen libanesischen Angaben Zivilisten. Dutzende Wohngebäude wurden zerstört. Es gab Angriffe auf Rettungskräfte und Krankenhäuser. Mit Raketenterror auf Tel Aviv, meinte der Spiegel, hingegen eine einzelne Rakete der Hisbollah, die über unbewohnten Gebiet niederging und zum Glück niemanden verletzte. Welche Begriffe Medien für Angriffe verwenden, habe ich auch mal durchgezählt. Und zwar anhand von schon besagten 11.125 Beiträgen von Spiegel, Bild, Tagesschau, Taz und Zeit. Zum Beispiel die Verwendung des Begriffs Großangriff hängt nicht davon ab, wie man vielleicht denken könnte, wie groß ein Angriff ist, sondern vor allem hängt es davon ab, wer ihn begeht. Als groß gelten Angriffe in deutschen Leitmedien vor allem dann, wenn sie von der Hamas oder vom Iran begangen werden. Israelische Angriffe gelten in aller Regel nicht als Großangriff, ganz egal, wie groß sie sind. Für israelische Angriffe gibt es hingegen eine andere Bezeichnung, die deutsche Medien da vorhalten, und das ist der Gegenangriff. Der ist fast ausschließlich für israelische Angriffe reserviert. Palästinensische Angriffe werden auch dann nicht als Gegenangriff bezeichnet, wenn sie wirklich in unmittelbarer zeitlicher Abfolge zu einem vorangegangenen israelischen Angriff erfolgen. Diese 19 Treffer, die hier für die Hamas eingezeichnet sind, sind ausschließlich Zitate. Also die untersuchten Medien machten sich kein einziges Mal den Begriff Gegenangriff zur Beschreibung palästinensischer Gewalttaten zu eigen. Noch deutlicher ist es bei dem Begriff Massaker. Der kam rund insgesamt 3.400 Mal vor in den untersuchten Medien. Medien machten sich den ausschließlich zur Beschreibung von Angriffen der Hamas zu eigen. Die 193 Treffer für Israel hier sind auch ausschließlich Zitate. Das heißt, die zahlreichen Massaker, die Israel seit dem 7. Oktober begangen hat, wurden von Bild, Spiegel, Tagesschau, Taz und Zeit kein einziges Mal als solches bezeichnet. Und dasselbe Phänomen haben wir auch bei der Auswahl von Bildern. Bei diesen besagten Angriffen Auf den Libanon mit über 500 Toten entschied sich die Tagesschau-Redaktion zum Beispiel für diese Bebilderung, ja, irgendwie Rauch, Berge, paar Häuser. Als zwei Wochen später bei einem Angriff der Hisbollah fünf Soldaten, israelische Soldaten, ums Leben kamen, gab es gegen dieses Bild von weinenden Angehörigen am Sarg. Und das ist kein Einzelfall. Über israelische Opfer wird nicht nur viel häufiger berichtet, als über palästinensische zum Beispiel, ungefähr 37 Mal so häufig übrigens, gemessen an der Gesamtopferzahl, also nicht doppelt so häufig oder 10-mal so häufig, sondern 37 Mal so häufig, sondern über israelische Opfer wird auch viel empathischer berichtet. Es werden die Namen genannt, die Geschichten erzählt, man sieht die weinenden Angehörigen. Zu getöteten Palästinensern oder Libanesen gibt es in der Regel leere Trümmerwüsten und anonyme Zahlen, oft noch mit dem Zusatz im Fall von Palästinensern, dass es sich um Hamas-Angaben handle, die man nicht nachprüfen könne. Die Hamas-Angaben wurden übrigens mehrfach nachgeprüft und für glaubwürdig befunden durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel. Ja, eine Ausnahme von dieser Art der Berichterstattung, dass eben Palästinenser und Libanesen häufig nur als Statistik vorkommen, sind eigentlich nur Meldungen oder größtenteils Meldungen über getötete sogenannte Terroristen. Über die wird dann doch sehr umfangreich und auch personalisiert berichtet. In der Zeit, also die Wochenzeitung, die Zeit, kam beispielsweise auf eine Geschichte über eine zivile libanesische getötete Einzelpersonen, 15 Schlagzeilen über getötete Hisbollah-Terroristen. In der Bild gab es überhaupt nur eine einzige Schlagzeile über ein von israelischer Gewalt betroffenes palästinensisches Einzelschicksal. Zum Vergleich, allein über die Tötung von Hamas-Chef Sinwar gab es 16 Schlagzeilen. Zum Beispiel sowas wie: Trug Sinwar Witwe eine Luxushandtasche. Die Überleitung von diesem Meme lautet, die beiden suchen möglicherweise nach der Quelle der Macht oder der Liebe oder was auch immer. Und so geht es auch im Journalismus um gute Quellenarbeit, um Recherche. Stellen wir uns einfach mal so ein typisches Nachrichtengeschehen der letzten 2,5 Jahre vor. In Gaza explodiert irgendwas und man weiß, uns geht's wie diesem Redakteur der Süddeutschen Zeitung hier. Wir wissen nicht so genau, was da eigentlich explodiert ist. Defekte Gasleitungen, Mehlstaubexplosion. Zum Zeitpunkt dieser Schlagzeile hatte übrigens selbst die israelische Armee schon bestätigt, dass das ein israelischer Angriff war. Also nehmen wir aber mal an, wir wissen es wirklich nicht. Anhand welcher Quellen könnte man rausfinden, was passiert ist? Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung, welche Quellen aus Gaza zum Beispiel man dazu Rate ziehen kann? Ruft einfach mal irgendwas rein.
Menschenrechtsorganisation.
Sehr gut, ja. Ich habe das schon mal versucht bei einem Vortrag, da klang das so ähnlich. Das streiche ich vielleicht beim nächsten Mal, diese Publikumsinteraktion. Ja, sehr gut, ja.
Nachrichten
eigentlich nur. Ja, super.
Letzte Sachen wie die Satelliten von manchen Organisationen, die das relativ präzise sehen können.
Ja, Satellitenaufnahmen auf jeden Fall, ja. Genau, noch viele Sachen mehr, Augenzeugen, Reporter habt ihr genannt, NGOs, natürlich Überlebende, Mitarbeiter von internationalen Organisationen gibt es jede Menge in Gaza, UNRWA, Welternährungsprogramm, Weltgesundheitsorganisation, Reporter vor Ort. Kurz gefasst, jede Menge Quellen gibt's in Gaza, derer man sich bedienen könnte. Und da das Nachrichtengeschehen sich seit dem 7. Oktober auch vor allem in Gaza und im Libanon abspielt, könnte man eigentlich auch in der Berichterstattung erwarten, dass da eben auch viele palästinensische und libanesische Quellen vorkommen. Wie die Realität der deutschen Nahostberichterstattung ist und welche Quellen tatsächlich genutzt werden, das habe ich mir auch mal genauer angeschaut. Und zwar anhand von 4.853 Nachrichtenschlagzeilen aus Bild, Spiegel, Tagesschau, Taz und Zeit. Und die habe ich ihren jeweiligen Quellen zugeordnet. Also wenn es da zum Beispiel hieß, Israel greift Hamas-Kommandozentrale an, dann war die Quelle zum Beispiel die israelische Armee. Hamas spricht von Angriff auf Schulgebäude, dann war es die Hamas oder offizielle palästinensische Quellen. Wenn es hieß, weiß ich, Baerbock ruft alle Seiten zur Zurückhaltung auf, dann ist die Quelle die deutsche Bundesregierung. Und ich habe hier, also jedes Kästchen ist quasi eine nachrichtliche Schlagzeile. Insgesamt 4.853, wenn einer von euch das jetzt genauer nachzählen würde, würdet ihr feststellen, sind 4.900, weil es sonst hier auf der Grafik nicht aufgeht. Ich habe mal farblich markiert, auf welchen Quellen eben diese Schlagzeilen basieren. Und eigentlich für mich Die Hauptquelle für jeden Journalisten sollten eigentlich die eigenen Kollegen vor Ort sein. So ist es bei anderen Nachrichtenthemen eigentlich auch. In der Realität sieht das so aus. Palästinensische Reporter vor Ort schafften es insgesamt in 6 Schlagzeilen. In der Zeit zum Beispiel, die schnitt am schlechtesten ab, basierte keine einzige Schlagzeile auf den Angaben von palästinensischen Reportern vor Ort. Hier habe ich noch Helfer vor Ort dazu gerechnet, sowas wie Ärzte, Rettungskräfte, Krankenhausmitarbeiter, Sanitätstäter, kommt man insgesamt schon auf 10 von knapp 5000 Schlagzeilen. Hier noch alle anderen nicht staatlichen oder nicht offiziellen palästinensischen Quellen, sowas wie Augenzeugen, überlebende NGO-Mitarbeiter. Da sind wir jetzt ungefähr bei 50, also so 1% der Nachrichtenberichterstattung. Hier noch alle offiziellen palästinensischen Angaben, also Hamas, Gesundheitsministerium, aber auch PLO, palästinensische Autonomiebehörde. Und das habe ich auch nochmal mir angeschaut für alle anderen Länder, die von Israel angegriffen wurden. Also jetzt nochmal alle sämtliche Quellen aus Iran, Libanon, Syrien, Jemen. Das sind so viele. Jetzt sind wir schon bei den internationalen Organisationen. Wie gesagt, gibt es jede Menge, auch internationaler Gerichtshof, UNWA, OCHA, Welternährungsprogramm, Weltgesundheitsorganisation, UN. Die veröffentlichen jeden Tag jede Menge Berichte, haben da hunderte Mitarbeiter vor Ort. Die machten so viele Schlagzeilen aus. Kommen wir zu den Verbündeten von Israel. Das hier sind Schlagzeilen, die auf deutschen Angaben basieren. Dunkel eingefärbt sind immer offizielle Angaben, hell sind aus nichtstaatlichen Quellen, also was ist dunkelpink, ist vor allem die Bundesregierung. Dasselbe nochmal für die USA. Und jetzt kommen wir zum Elefant im Raum. Das sind die Schlagzeilen, die auf israelischen Quellen basierten. Um das mal anders zu veranschaulichen, wenn wir hier irgendwie einen Haufen machen mit allen Schlagzeilen, die auf allen palästinensischen, libanesischen, iranischen, jemenitischen und syrischen Quellen basierten, da oben drauf tun wir noch alle Schlagzeilen, die auf Angaben von allen internationalen Organisationen basierten. Und da oben drauf auch nochmal alle Schlagzeilen, die auf Angaben von allen humanitären NGOs basierten. Also Save the Children, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty, Human Rights Watch und die 100 anderen, die es noch gibt. Ja, das ist ein Haufen. Und auf den anderen Haufen tun wir nur die Schlagzeilen, die auf Angaben von Israels Armee und Regierung basieren. Dann ist dieser Haufen ungefähr doppelt so hoch wie dieser hier. Und das, obwohl die Angaben von diesem Haufen in ganz vielen nachrichtlichen Ereignissen, zum Beispiel israelischen Angriffen im Gazastreifen, oft identisch sind, übereinstimmendes Bild zeichnen, dass da eben zum Beispiel wirklich eine Schule getroffen wurde und nicht eine Hamas-Kommandozentrale, während die offiziellen israelischen Quellen oft die einzigen sind, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Und trotzdem entscheiden sich eben deutsche Nachrichtenredaktionen immer und immer wieder für diese Version der Ereignisse. Das hier sind noch alle anderen, sind vor allem andere EU-Staaten. Und diese Orientierung an offiziellen israelischen Angaben und am offiziellen israelischen Narrativ ist teilweise sogar noch krasser, wenn man sich nicht nur die Schlagzeilen anschaut, sondern die ganzen Beiträge. Das hier ist ein Tagesschau-Beitrag über Israels Einmarsch in Libanon von Oktober 24. Hier habe ich rot markiert alle Passagen, die auf offiziellen israelischen Angaben basieren. Gelb markiert sind alle Passagen, die auf libanesischen Angaben basieren. Und grün ist alles andere, in dem Fall Agenturberichte. Um jetzt nicht immer nur die Tagesschau zu kritisieren, im Spiegel sieht es so aus. Und in anderen Medien ist es oftmals ähnlich. Also das, um fair zu sein, das ist schon ein krasses Beispiel, aber fast alle Beiträge, die ich mir angeschaut habe, sind überwiegend rot. Ja, konkret bedeutet das letztlich, dass häufig, wenn man zum Beispiel Massaker hat, eben nicht über das gut dokumentierte Massaker im Gazastreifen berichtet wird, sondern dann es nur das israelische Dementi in die Schlagzeilen schafft oder die israelische Pressemitteilung, dass man Ermittlungen einleiten wolle oder sowas. Oder statt über die gut dokumentierte Aushungerungskampagne berichten Medien dann darüber, dass die israelische Armee bekannt gegeben hat, nächste Woche möglicherweise, wenn nichts dazwischen kommt, mal wieder 6 LKW-Ladungen in den Gazastreifen zu lassen, außer wenn die Hamas die natürlich wieder plündert. Statt über das wahre Ausmaß von Krieg, Vertreibung, Genozid zu berichten Medien dann sehr häufig über die x-te Ankündigung von Netanyahu, möglicherweise wieder bereit zur Waffenruheverhandlung zu sein. Statt sorgsam recherchierten Journalismus zu einem der wichtigsten Nachrichtenthemen unserer Zeit haben wir leider oftmals einfach nur Copy und Paste aus dem Telegram-Kanal der israelischen Armee bekommen. Und so wie Mr. Bean hier spätestens ins Straucheln geraten wird, wenn der Lehrer ihn aufruft, um seinen Lösungsweg mal zu erklären, geht es auch im Journalismus nicht einfach bloß um die Wiedergabe von irgendwelchen Ereignissen, sondern zum Journalismus gehört natürlich auch die notwendigen politischen, juristischen, historischen Hintergründe und Einordnungen zu liefern. Im Journalismus, gerade im Nachrichtenjournalismus, gibt es dafür auch einen festen Platz und das ist der letzte Absatz von Berichten. Und da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, was man da schreiben kann. Man kann was schreiben zur Illegalität der Besatzung, zu den humanitären Folgen der Blockade des Gazastreifens, zur langen Geschichte von Vertreibung, Gewalt, Entrechtung in der Region, kann auch noch weiter zurückgehen über die Folgen von westlicher Politik, Kolonialismus, Imperialismus, was schreiben, was auch immer. In deutschen Medien gibt es allerdings fast immer nur eine historische Bezugnahme. Hat jemand von euch eine Ahnung, was die sein könnte?
Der 7. Oktober.
Sehr gut, ja. Das ist so ein typischer letzter Absatz im Spiegel. Und das habe ich mir auch genauer angeschaut, wieder anhand von diesen 11.125 Beiträgen. Das sind übrigens alle Beiträge, die in Bildspiegel, Tagesschau, Taz und Zeit zum Thema Nahost im Zeitraum vom 7. Januar 23 bis 19. vom 7. Oktober 23 bis 19. Januar 25 erschienen sind. 19. Januar war der Start von so einer kurzzeitigen Waffenruhe, die nicht lange gehalten hat. Also das war mein Untersuchungszeitraum. Aber ich habe mir mal angeschaut, was also in diesen Beiträgen, welche Kontexte zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel die seit 60 Jahren andauernde Besatzung von Westjordanland und Gazastreifen kam in ungefähr einem von 14 Beiträgen vor. Die jetzt auch schon seit 20 Jahren andauernde Belagerung, Blockade des Gazastreifens in ungefähr einem von 26 Beiträgen. Ja, so Sachen wie Nakba, Apartheid, noch viel seltener. Und der 7. Oktober, der kam in fast allen Beiträgen vor, also in 90% ungefähr aller Beiträge. Und schlimmer noch, nicht nur wird die Vorgeschichte des 7. Oktobers in der Regel nicht erwähnt, sondern ganz häufig werden auch jene diffamiert, die es sich wagen, überhaupt darauf zu verweisen, dass natürlich auch der 7. Oktober wie jedes Ereignis eine Vorgeschichte hat und den wird dann vorgeworfen, die Gewalt der Hamas zu rechtfertigen. Und die Botschaft, die viele deutsche Leitmedien damit vermitteln, ist, nichts rechtfertigt den 7. Oktober, aber der 7. Oktober, der rechtfertigt alles. Und was für so politische Hintergründe, juristische, historische Hintergründe gilt, das gilt im größeren Rahmen für noch ganz viele andere Nachrichtenthemen. Vieles von dem, was sich in den letzten 2,5 Jahren in Gaza abgespielt hat, schafft es einfach nie auf unsere Fernsehbildschirme und Zeitungsseiten. Ja, ganz viele große Massaker, teils mit über hunderten Toten, die wurden vielleicht auf der 5. Seite in einer kleinen Agenturmeldung mal erwähnt. Aber auch so Sachen wie die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen, der Landwirtschaft, Vertreibung, Zerstörung, Zersiedlung des Westjordanlands. Aber auch so Sachen wie palästinensisches Alltagsleben kommt in unseren Medien so gut wie nicht vor. Und natürlich auch die palästinensische Widerstand in seinen ganz vielfältigen Formen, für den es bestenfalls in unseren Medien so das Wort Terrorismus gibt. Deshalb sind meines Erachtens eigentlich das größte Problem in unserer Berichterstattung nicht die ganzen einseitigen und irreführenden Berichte, sondern eigentlich die vielen, vielen guten, facettenreichen, gründlich recherchierten und hintergründigen Berichte, die aber nie erschienen sind. So übrigens wie in dieser Hood-Documentary, aus der das Meme stammt, so wie es da nicht nur um Comedy geht, sondern auch um Gesellschaftskritik, geht auch Journalismus um das rein Handwerkliche hinaus. Er hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag, nämlich so Sachen wie die Wahrheit ans Licht bringen, Missstände offenlegen, demokratische Meinungsbildung, politische Willensbildung ermöglichen, die Mächtigen kontrollieren. Und viele Journalisten inszenieren sich ja auch selber gerne so als Garant der Demokratie, als vierte Macht im Staat. Und ebenso tragen sie dann aber auch Verantwortung dafür, wenn sie dieser Rolle nicht gerecht werden. Und was dann passiert, das konnten wir auch in den letzten 2,5 Jahren ganz häufig leider erleben. werden, dann versagen Journalisten eben nicht nur einfach darin, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern sie tragen selber zur Dämonisierung und Entmenschlichung bei, indem sie zum Beispiel das Bild von Menschen als Barbaren, als neue Nazis zeichnen, gegen die jedes Mittel recht sei. Oder sie markieren zivile Infrastruktur und absolut schützenswerte Orte als legitime Angriffsziele und tragen so zu deren Zerstörung bei. Oder sie geben sogar ihre eigenen Kollegen zum Abschuss frei. Übrigens von den ungefähr 225 Journalisten, die laut dem Committee to Protect Journalists, das ist so eine Organisation, die sich zum Schutz von Journalisten einsetzt, die laut denen durch die israelische Armee in den letzten 2,5 Jahren getötet wurden, hat kein einziger an Kampfhandlungen teilgenommen oder war Mitglied bei irgendeiner bewaffneten Miliz, der einzige Grund, der einen Angriff auf so eine Person rechtfertigen würde. Dasselbe gilt für Gazas Krankenhäuser. Israel hat jedes einzelne der 35 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise oder ganz zerstört. In keinem einzigen Fall gibt's glaubwürdige, unabhängige Berichte, dass da irgendwo eine Hamas-Kommandozentrale drunter gewesen sein soll. Journalismus, der sich von Kriegsparteien vereinnahmen lässt, wird im schlimmsten Fall eben selbst Teil von Kriegspropaganda. Und Journalisten, die ihrer Rolle als kritische Wächter von Politik und Macht nicht gerecht werden, die werden eben schnell zu deren Erfüllungsgehilfen. Es kann natürlich niemand wissen, wie viele Menschen noch am Leben sein könnten. Wenn Journalisten ihren Job vernünftig gemacht hätten, vielleicht hätten wir bei der Bundestagswahl ein paar mehr Leute ihre Entscheidung vom Standpunkt der Parteien zum Genozid in Gaza abhängig gemacht und nicht zum Standpunkt zu vermeintlich kriminellen Ausländern. Vielleicht hätte die Bundesregierung ihre Waffenlieferung an Israel eingestellt, sich auf EU-Ebene für Sanktionen eingesetzt, wenn Journalismus das wahre Ausmaß des Schreckens in Gaza und anderen Teilen der Region sichtbar gemacht hätten. Vielleicht wäre zumindest die bedingungslose Unterstützung Israels durch Deutschland so nicht möglich gewesen. Aber sicher ist auf jeden Fall, deutsche Leitmedien haben nicht einfach nur einseitig und irreführend, oftmals schlicht falsch berichtet über den Genozid in Gaza, sondern sie haben selber eine tödliche Rolle in ihm gespielt. Und ja, mit diesem wenig erbaulichen Fazit nochmal zurück zu unserem journalistischen Geisterfahrer und unserer zweiten Frage, der wir uns widmen wollten. Das dauert jetzt nicht ganz so lang. Und zwar, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass er falsch abgeboten ist? Und einen ersten Anhaltspunkt, das gibt eigentlich auch schon dieses Meme, vielleicht ist jemand von euch schon aufgefallen, nämlich das ist ja gar kein Geisterfahrer. Im Gegenteil, der bleibt trotz seiner rabiaten Fahrweise eigentlich in einer Spur, die das System für ihn vorgesehen hat. Und dieses System, also nicht das Verkehrsleitsystem, sondern unser Mediensystem, ist auch das, was wir uns genauer anschauen müssen, um zu verstehen, wie es zu all dem kommen konnte. Es geht eben nicht nur um ein paar gewissenlose oder schlecht ausgebildete Medienschaffende, die den ganzen Schlamassel verursacht haben. Also um die geht's auch, aber es geht eben auch um mehr. Und es geht auch nicht nur um einzelne Medien, sondern die geschilderten Probleme, die gelten für ganz unterschiedliche Medien in unterschiedlichem Maß. Für öffentlich-rechtliche, genauso wie für private, für Boulevardmedien, genauso wie für Qualitätsmedien wie den Spiegel, für die rechte Bildzeitung, genauso wie für die linke Taz. Diese Erklärung für die Defizite, die Probleme in unserer Medienlandschaft, die sind ziemlich vielfältig und kompliziert, so dass ich zur Veranschaulichung eine aufwendige und komplexe Illustration für euch erstellt habe. Das war Spaß. So einfach ist es dann doch nicht. Wobei es solche Vorgaben auf jeden Fall schon gibt. Zum Beispiel gibt es so interne Leitfäden in manchen Redaktionen bei der Tagesschau oder bei der Deutschen Welle, in der wirklich detailliert dargelegt wird, welche Begriffe und Einordnungen man wann verwenden soll. Die gute Nachricht ist aber, solche Vorgaben sind eher die Ausnahme. Die schlechte Nachricht ist, das macht die Sache leider überhaupt nicht besser, sondern eher noch komplizierter. Jetzt alle strukturellen Probleme unseres Mediensystems zu erklären, dafür bräuchte es auf jeden Fall noch mehrere weitere Vorträge. Aber ich will euch zumindest ein paar Anhaltspunkte geben, um zu verstehen, was in unseren Mediensystemen schiefläuft und die zeigen, warum es Journalismus, guter, machtkritischer Journalismus generell schwer hat. Aber im Zeitalter der Staatsräson eigentlich noch schwerer hat. Wir bleiben erstmal hier bei unserem Strichmännchen und dem einzelnen Journalisten. Denn das Problem beginnt tatsächlich beim einzelnen Journalisten und der Frage, was für Typen sitzen da eigentlich in den Redaktionen? Und da lautet eine Antwort, das ist nicht, die spiegeln nicht unbedingt die Breite unserer Gesellschaft wieder, sondern in vielen Redaktionen sitzen halt vor allem so Typen wie ich, weiß, ohne Migrationshintergrund, mittelalt, akademisch gebildet. Ich habe das auch mal nachgezählt, in den Chefredaktionen der 10 größten deutschen Tageszeitungen sitzt keine einzige Person mit Migrationshintergrund, ja, inklusive der stellvertretenden Chefredakteure. Und wir haben ungefähr 30% Migrationshintergrund in Deutschland. In den großen Städten, wo die großen Medienhäuser ihren Sitz haben, ist es eher so 50%. Ja, und der Grund ist, dass eben auch gerade Leute mit muslimischem, arabischem, palästinensischem Hintergrund in Journalismus nach wie vor sehr schwer haben. Die stehen sehr schnell unter Aktivismus, unter Befangenheitsverdacht. Und diese fehlende Diversität, das ist nicht nur einfach so eine Frage von Moral und Repräsentation und Gerechtigkeit, sondern eben auch von Kompetenzen und Qualität, die dadurch verloren geht. Ich habe das mal versucht zu illustrieren. Und diese fehlende Diversität, das ist nicht nur eine kulturelle Frage, sondern auch eine politische. Auch in politischer Hinsicht sind Journalisten nicht ein Abbild der Gesellschaft. Helmut Schmidt hat über Politikjournalisten mal gesagt, die gehören eher zur politischen Klasse als zum Journalismus. Und da ist auf jeden Fall was dran, gerade wenn es um außenpolitische Themen geht, identifizieren sich auch viele Politikjournalisten sehr mit den Interessen ihres Landes, mit ihrer Regierung und orientieren sich auch an dem politischen Diskurs, den politische Eliten vorgeben. Wenn das euch näher interessiert, schaut in mein Buch oder googelt Indexing Theory von Lance Bennett. Ein paar kluge Gedanken dazu gibt's auch bei Renate Dillmann, auch tolle Journalistin, Medienmacht und Meinung hat die geschrieben. Genau, da erfahrt ihr zu diesem Aspekt noch viel mehr. Genau, das mit der politischen Prägung von Journalisten habe ich auch mal hier versucht zu illustrieren. Der einzelne Journalist ist natürlich nur ein kleiner Teil des Problems. Der bewegt sich nicht im luftleeren Raum, sondern ist auch abhängig von bestimmten redaktionellen Abläufen. Dazu gehören so Fragen wie, wie werden Themen eigentlich in den Redaktionen gesetzt? Woher bekommen Journalisten ihre Informationen? Und da gibt es auch wichtige Faktoren, die eher so einen einförmigen, unkritischen Journalismus begünstigen. Ich nenne mal nur zwei Aspekte zur Frage, woher bekommen Journalisten ihre Informationen? Das eine ist vor allem von offiziellen Pressestellen, vom Staat und großen Unternehmen. Die machen einen Großteil der Nachrichten in Deutschland aus. Sabine Schiffer, tolle Kommunikationswissenschaftlerin, hat dafür mal den schönen Begriff des Verlautbarungsjournalismus geprägt. Sie hat schon vor dem 7. Oktober geschätzt, dass ungefähr 60% aller Nachrichten in Deutschland auf Pressemitteilungen zurückgehen. Und dieser Journalismus, der vor allem auf solchen Pressemitteilungen basiert, der begünstigt eben auch die Mächtigen in einer Gesellschaft, die sich eine viel professionellere Pressearbeit leisten können. Eine zweite Antwort auf die Frage, woher bekommen Journalisten ihre Informationen, ist noch viel einfacher. Und die Antwort lautet einfach dpa. Agenturmeldungen machen in Deutschland ungefähr die Hälfte aller Nachrichten aus und dpa ist mit Abstand die größte Agentur in Deutschland, beliefert nach eigenen Angaben, glaube ich, 98% aller Medien. Und wenn man sich die dpa-Berichterstattung anschaut, dann ist die, also zumindest zu Gaza habe ich es mir angeschaut, oft nicht weniger irreführend und einseitig als die zum Beispiel von Springer. Was auch daran liegen kann, dass der heutige dpa-Chefredakteur sein Handwerk bei damals noch zur Springer gehörenden Morgenpost gelernt hat, danach Politikchef bei Springers Welt war, danach stellvertretender Chefredakteur bei Springers Bild war. Also einer der mächtigsten Medienmänner unseres Landes, der von Taz bis Faz so ziemlich alle Medien beliefert, ist ein Springermann. Ja, und auch die redaktionellen Abläufe, die Redaktionen, die existieren auch nicht im luftleeren Raum, sondern die sind wiederum Teil eines größeren Mediensystems, nämlich von Medienorganisationen. Da können wir uns fragen, was haben die denn für Eigentümer, was für wirtschaftliche Interessen und wie begünstigen oder nicht begünstigen die guten Journalismus. Und da gibt es auch mehrere besorgniserregende Trends in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich nenne mal zwei. Das eine ist so eine krasse Konzentration auf dem Medienmarkt. Also einfach gesagt, es gibt immer weniger Zeitungen. Heute gibt es ungefähr noch 320 Tageszeitungen in Deutschland. Hat jemand von euch eine Idee, wie viele es vor 100 Jahren noch gab? Ruf mal irgendwas rein.
Dann, 10-mal so viel.
Ja. 4.500 waren es ungefähr. Also es werden immer weniger und hinzu kommt, diese wenigen sind immer häufiger in der Hand von noch weniger großen Medienkonzernen. Also es gibt eine krasse Kommerzialisierung auch auf dem Zeitungsmarkt. Also über die Hälfte der Tageszeitungen in Deutschland ist in der Hand von 5 großen Konzernen, Springer, Funke, Mazak Mediengruppe, Ippen und Südwest Holding. Was das konkret bedeutet, haben wir ein bisschen Zeit, ja, will ich euch mal an Beispiel meiner schönen Heimat Thüringen verdeutlichen. Dort ist der ganze Zeitungsmarkt eigentlich aufgeteilt auf 3 Zeitungen. Es gibt die Thüringer Allgemeine, die Thüringer Landeszeitung und die Ostthüringer Zeitung. Und da kann man sagen, ja, immerhin mindestens 3. Wenn mir die Berichterstattung der TA nicht passt, dann greife ich halt zu einer anderen. Das Problem ist, dass wirklich in allen 3 Zeitungen komplett dasselbe drin steht, wenn es um die überregionale Berichterstattung geht, also Wort für Wort, was daran liegt, dass alle 3 Zeitungen in der Hand der Funke Mediengruppe sind und wirklich kein Wort, wenn es zum Beispiel um Israel-Palästina geht, in Erfurt, Weimar oder Gera geschrieben wurde, sondern in Berlin-Mitte in der Funke-Zentralredaktion. Und die liegt übrigens in unmittelbarer Nähe von dpa und Springer. Und das meine ich nicht nur räumlich, denn auch der Funke-Chef war früher Mitglied der Bild-Chefredaktion. Also und das Problem bei so großen Medienkonzernen ist außerdem, das sind halt keine klassischen Presseverlage, die irgendwie mit gutem Journalismus und Abo- und Kioskverkäufen ihr Geld verdienen, sondern das sind große Konzerne, für die ist in Journalismus vor allem ein Investment und ein Investment unter vielen. Die haben dann noch ihre Dating-Apps und ihre Jobplattformen. Springer verdient noch mit dem völkerrechtswidrigen Siedlungsbau in der Westbank ein bisschen mit. Und so investigative Recherchen, machtkritischer Journalismus, der ist für die eigentlich ein Geschäftsrisiko, weil sie sich dann mit den politischen und wirtschaftlichen Eliten anlegen müssten, von denen sie eigentlich abhängig sind. Und deshalb findet man den bei denen auch so selten. Apropos Politik und Unternehmen, Werbekunden und so weiter. Das ist hier noch eine weitere Ebene. Die üben nämlich auch ganz konkret und immer stärker Einfluss auch auf das Mediensystem aus. Nach dem 7. Oktober auch ein beispielloses Maß an Repressionen, an Diffamierungen, an Einschüchterungen erlebt, mit dem von dem Journalisten genauso betroffen sind wie der Rest der Gesellschaft, also auch im Kulturbetrieb, in der Wissenschaft, auf der Straße, durch Polizeigewalt haben wir das erlebt, dass kritische Stimmen immer häufiger zum Schweigen gebracht werden. Und das schlägt sich auch im Journalismus nieder. Reporter ohne Grenzen hat letztes Jahr dann einen guten Bericht dazu herausgebracht, wo viele Journalisten ganz ehrlich von dem Klima der Angst in ihren Redaktionen gesprochen haben, Angst vor Jobverlust, vor Shitstorms, vor der Bild-Zeitung, vor Israels Botschaft, vor Israels Armeesprecher, den wir vorhin hatten. Da gibt's also sagen, jeder Journalist, der zu dem Thema arbeitet, kann da seine eigenen Geschichten erzählen. Ich könnte euch auch ganz viele erzählen. Ich will euch zumindest, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben für ganz viele Geschichten, zumindest mal einen O-Ton wiedergeben, und zwar von der ARD-Korrespondentin Hanna Resch, die das Klima, in dem sie seit dem 7. Oktober arbeitet, einmal so beschrieben hat. Meine palästinensischen Quellen wurden stetig in Frage gestellt. Bei israelischen Quellen kam das viel seltener vor. Über Formulierungen habe ich immer streiten müssen und nicht immer habe ich gewonnen. Dazu kommt die Angst vor Shitstorms und vor pro-israelischen Lobbyorganisationen sowie der israelischen Botschaft. Dies kann zu einem Reflex führen, Themen, die vom gängigen Narrativ abweichen, gleich ganz sein zu lassen. Das ist keine Zensur, die irgendwer da oben angeordnet hat. Das ist Angst, die zu Selbstzensur führt. Und Hanna Resch ist mit einem großen Arbeitgeber im Rücken, der auch zum Glück zu ihr steht, noch vergleichsweise gut geschützt. Leute am Rand des etablierten Mediensystems oder außerhalb des etablierten Mediensystems, die trifft häufiger noch viel härter, auch weil die so gut wie keine Solidarisierung erfahren. Vielleicht der krasseste Fall der letzten Wochen und Monate ist der von dem deutschen Journalisten Hüseyin Doğru, der wegen vermeintlicher Russland-Verbindungen, aber auch ganz explizit wegen seiner Palästina-Berichterstattung auf einer Sanktionsliste der EU gelandet ist und von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf seine Konten zugreifen konnte, keine Krankenhaus, Krankenkasseleistungen in Anspruch nehmen konnte, nicht mehr arbeiten und reisen durfte und das ohne irgendein Gerichtsurteil und ohne, dass ihm in Deutschland als deutscher Staatsbürger, als deutscher Journalist der Rechtsweg dagegen offen steht. Und es gibt noch viele andere Beispiele, die zeigen, dass eben auch der deutsche Staat, leider die EU, zunehmend zu einer Bedrohung für Pressevielfalt in Deutschland werden, mit der Folge, dass eben die wenigen kritischen Stimmen, die wir noch haben, auch zunehmend verstummen. Die letzte Ebene noch kurz, das ist die gesellschaftliche. Journalismus ist eben auch ein Teil unserer Gesellschaft mit ihren ganzen kulturellen Eigenheiten, mit Rassismus, mit nationalen Erzählungen, die sich auch in der Berichterstattung niederschlagen. Dazu zählt zum Beispiel das besondere Verhältnis zu Israel, das eben auch viele Medienschaffende prägt und dem die sich verpflichtet fühlen. Nicht weniger identitätsstiftend für die deutsche oder generell für die europäische Kultur ist die Abgrenzung vom Islam, antimuslimischer Rassismus, der auch nach dem 7. Oktober auch in Redaktionen massiv zugenommen hat. Ich würde sagen, dieses grenzenlose Vertrauen, das viele Journalisten den offiziellen Angaben und Erzählungen Israels entgegenbringen, einerseits und auch auf der anderen Seite diese grenzenlose Skepsis gegenüber palästinensischen Informationen, hat eben auch was damit zu tun, dass viele Journalisten das nicht mit ihrem Weltbild und ihrem Selbstbild vereinen können vom zivilisierten, demokratischen Westen, der einer rückständigen islamischen Welt gegenüber steht. Und dieser Glaube, dass wir, dass Israel, der Westen irgendwie in dieser Geschichte die Guten sind, der ist oftmals möglicherweise stärker als alle Fakten. Das Gute an Journalisten wiederum ist auch, man muss darüber eigentlich gar nicht mutmaßen, weil die erzählen einem das häufig ganz frei raus in Kommentaren, in Leitartikeln, wo sie einen Einblick geben in ihr Weltbild. Nicht alle machen das so unverblümt und freimütig wie der Vorsitzende des größten deutschen Zeitungsverlages und ehemalige Vorsitzende vom größten deutschen Zeitungslegerverbandes. Die Rede ist von Matthias Döpfner, der mal in einer internen E-Mail Folgendes bekannte. Die Rechtschreibfehler sind übrigens alle im Original, die sind nicht von mir. Zu sehen ist er hier übrigens mit Israels Präsidenten Isaac Herzog, der ihm die höchste Auszeichnung Israels verlieh. Und ja, viele Medienschaffenden in Deutschland muss halt niemand eine pro-israelische Berichterstattung vorgeben, sondern sie tun das aus voller Überzeugung von ganz allein. Ja, all diese Aspekte und auch noch einige mehr, die muss man sich, glaube ich, anschauen, um zu verstehen, warum Journalismus so ist, wie er ist, warum Medien so berichten, wie sie es eben tun. Wichtig ist aber auch festzuhalten, all das hat unsere Medien nicht zu einem Staatsfunk gemacht, aber zu einem Staatsräsonfunk ein Stück weit vielleicht schon, aber mit Sicherheit zu einem Ort, an dem es guter, machtkritischer Journalismus leider sehr, sehr schwer hat. Ich gucke nochmal auf die Zeit. Okay, wir sind gleich fertig. Kommen wir nochmal zu unserem verrückten Autofahrer und der letzten Frage. Was können wir jetzt dagegen tun, um ihn wieder zurück in die Spur zu bringen? Und die Lösung, die ist zum Glück ganz, ganz einfach. Wir schreiben einfach eine Beschwerde an den Rundfunkrat und der spricht dann eine Rüge aus und schon werden sich alle Wogen glätten. Das war ein Witz. Ich habe mir das auch mal in meinem Buch genauer angeschaut. Diese angeblichen journalistischen Kontrollgremien wie Rundfunkräte, Landesmedienanstalten und Presserat, die kontrollieren eigentlich so ziemlich gar nichts. Im Gegenteil, viele der schlimmsten Irreführungen der letzten Jahre haben auch den offiziellen Segen des Presserats bekommen. Zum Beispiel diese Geschichte von den 40 enthaupteten Babys, daran hatte der Presserat auch nichts auszusetzen. Letztlich gibt's eigentlich nur ein potenziell wirklich mächtiges und wirksames Kontrollgremium in Deutschland und das sind wir, die kritische Öffentlichkeit. Und deshalb endet mein Vortrag mit drei Appellen an euch. Der erste ist, kritisiert bitte schlechte Berichterstattung, wenn sie euch auffällt. Ja, schreibt wütende Kommentare, schreibt in Redaktionen, geht zu Veranstaltungen, macht eure eigenen Veranstaltungen. Auch so eine Beschwerde an Rundfunkrat kann jetzt nichts schaden auf jeden Fall. Sprecht mit Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen. Auch wenn ihr selber schon lange meint, ich schaue eh keine Tagesschau, aber eure Arbeitskollegen, Verwandten, die vielleicht schon, außerdem bezahlt ihr auch alle dafür, ob ihr wollt oder nicht, also ihr steckt da selber mit in der Nummer drin. Die zweite Sache, die ihr machen könnt, ist, unterstützt guten Journalismus, denn noch eine Sache haben mir meine ganzen Untersuchungen gezeigt, den gibt es tatsächlich auch in Deutschland, also guten Journalismus, den gibt es manchmal auch in etablierten Medien durch einzelne hartnäckig arbeitende, engagierte Redakteure und Redakteurinnen, die oft gegen große Widerstände in ihren Redaktionen dann doch immer wieder gute Recherchen durchbringen. Die müssen dann manchmal warten, bis der Ressortleiter gerade Überstunden abbummelt, weil der stellvertretende Ressortleiter da ein bisschen offener ist, oder sie wenden sich ans Nachbarressort. Sehr häufig gibt es diesen guten Journalismus aber auch außerhalb unseres etablierten Mediensystems durch Leute, die häufig einen Bruchteil der Ressourcen haben, aber ein Vielfaches der Prinzipientreue und Leidenschaft von ihren renommierten Kollegen. Ich habe hier mal ein paar aufgeführt. Ich wollte eigentlich die ganze Grafik nur mit deutschen guten Medienformaten machen, aber mir sind nicht genügend eingefallen. Deshalb habe ich die Lücken mit ein paar internationalen gefüllt. Also das sind alles welche, die, finde ich, unterstützenswert sind. Und der dritte Punkt ist, engagiert euch politisch, zum Beispiel hier beim Palästina-Kreis Eberswalde oder sonst irgendwo. Denn Journalismus ist letztlich auch einfach ein Abbild der Gesellschaft. Und wie schon gesagt, selten geht Journalismus über den offiziellen, von der Politik abgesteckten Rahmen hinaus. Und dieser Rahmen ist eben auch in Deutschland, auch wenn es um Israel-Palästina geht, immer enger geworden. Und letztlich werden wir auch erst dann wieder wirklich freieren, machtkritischeren, diverseren Journalismus erleben, wenn sich auch insgesamt der politische, gesellschaftliche Diskurs wieder weitet und sich wieder stärker an Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit aller Menschen orientiert. Deshalb seid kritisch, seid solidarisch, seid engagiert für guten Journalismus, für Frieden und Gerechtigkeit zwischen Jordan und Mittelmeer und im Rest der Welt am besten auch gleich mit. Vielen Dank.